Mein Fehler. Danke, ihr Lieben, für diesen Bogen, den ihr gespannt habt. Und den werden wir jetzt in ganz ähnlicher Weise noch einmal spannen, wenn wir so ein bisschen in die Bibel schauen miteinander. Ich mag das auch sehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ein Fan davon, so an Silvester, Neujahr, so ein bisschen Rückblick und Ausblick zu halten. So am letzten Tag des Jahres einfach mal schauen, wie war es denn das Jahr, was ist gelaufen, was hat mich bewegt, was habe ich erlebt, was habe ich mit Gott erlebt. Und dann auch so ein bisschen zu schauen, was kommt, was erwartet mich, weiß ich schon, was da auf mich zukommt und wie kann ich das mit Gott angehen. Oder kann ich vielleicht auch nochmal Weichen stellen für mein Leben, so die guten Vorsätze für das Jahr. Das ist ja gar nicht mal so das Schlechteste. Wenn man so ein bisschen länger als nur die erste Woche durchhält, ne, dann lohnt es sich richtig. Sich erinnern ist gut, sagt uns auch die Bibel. Wenn man mal schaut, zum Beispiel im 5. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 23, da kriegen wir gesagt, dass Mose das Volk nochmal ermahnt, so kurz vor seinem Tod. Und er sagt zu ihnen, nehmt euch in Acht, vergesst nicht den Bund, den der Herr, euer Gott, mit euch geschlossen hat. Also das ist mehr so ein bisschen mahnend, drängend, vergesst Gott nicht, bitte vergesst Gott nicht. Er hat doch einen Bund mit euch geschlossen. Aber man kann auch mal zum Psalm 103 gehen und da klingt das nochmal ein bisschen anders, ne? Also Psalm 103 am Anfang, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Es lohnt sich zurückzuschauen und sich zu erinnern, was Gott Gutes getan hat, was er mit uns angefangen hat und was er mit uns auch fortführen will. Ich habe mir überlegt, wie können wir das heute aufgreifen und wurde so hingeführt zu einer Person des Alten Testaments, den Kaleb. Kaleb, den Sohn von Jephunne, Kaleb ben Jephunne. Und ich habe mir so versucht, so vorzustellen, wie das wohl gewesen sein wird, als er sich erinnert hat, kurz vor dem Einzug nach Kanaan. Jetzt müssen wir gucken, wo muss ich hier drauf drücken. Da, genau. Wir haben neu. Wunderbar, es klappt wieder von hier vorne. Ich bin ganz begeistert. Also der Kaleb, der war einer von den Leuten, die so mit dem Volk Israel aus Ägypten gekommen sind, die Flucht durch die Wüste, durchs Meer erlebt haben, dann durch die Wüste. Und die dann ja nach einiger Zeit vor dem versprochenen Land standen. Also Gott hatte ihnen versprochen, ich bringe euch in das Land, das ich euren Vorvätern versprochen habe, und da könnt ihr einziehen und leben. Und sie sind gewandert, sind so durch die, waren dann da, Kadesh Barnea. Und dann ging's los, gucken wir uns das Land mal an. Wir haben 12 Kundschafter ausgesandt, die sich das mal angucken sollten. Und Kaleb war einer davon. Schnell. Ich lese euch das mal ganz kurz vor. Wenn ihr mit aufschlagen wollt in euren Bibeln, dann könnt ihr jetzt aufschlagen 4. Mose, Kapitel 13. Und da fangen wir mal vorne an. Ich springe dann aber ziemlich viel. Ne? Also, Kapitel 13, Vers 1 im 4. Buch Mose. Der Herr sprach zu Mose, sende Kundschafter nach Kanaan. Sie sollen sich in dem Land umsehen, das ich euch Israeliten geben will. Sucht dazu aus jedem Stamm einen angesehenen Mann aus. Mose tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Und alle, die er in der Wüste Paran wählte, gehörten zu den führenden Männern ihrer Stämme. Also 12 Stämme Israels, die führenden Männer wurden ausgewählt und die durften dann als Kundschafter sich das Land anschauen und Kaleb war einer davon. Er war der Gesandte, wenn man so will, der Vertreter des Stammes Juda. Und dann sind sie also so in das Land und haben sich das alles angeguckt und dann, ich werde was gleich erzählen, dann als sie zurückkamen, ging einiges schief. Jedenfalls mussten sie da lange nochmal unterwegs sein. Und später sind sie auf anderem Weg dann von Osten her nochmal in das Land gekommen. Viel später. Und ich habe mir so vorgestellt, wenn der Kaleb jetzt da so säße, ne, irgendwo im Trockenen und lässt nochmal so Revue passieren, was ist da alles gelaufen? Was ist da alles Gutes gewesen und was ist da aber auch alles schief gegangen? Und folgen wir ihm mal, so ein bisschen auf diesen Erinnerungswegen. Und dann wenden wir das jeweils an für unsere eigenen Erinnerungen und unseren eigenen Rückblick. Also zunächst mal denke ich, da werden beim Kaleb ganz viele positive Erinnerungen gewesen sein. Also wenn er sich so zurückerinnert, was er alles erlebt hat. Also Gott befreit sie aus Ägypten, schließt einen Bund mit ihnen, rettet sie wirklich und bringt sie tatsächlich bis zu diesem Land, was er versprochen hat. Und dann darf er, der Kaleb, mit als Botschafter, als Kundschafter in das Land gehen und das auskundschaften. Wenn wir mal so ein bisschen schauen, Mose hat die Männer beauftragt, das Land zu erkunden. Und die sind dann da so durchgegangen, haben sich das angeschaut, haben gestaunt, was es da alles an tollen Dingen gibt. Also zum Beispiel Vers 23, die Kundschafter kamen ins Eschkoltal, dort pflückten sie Granatäpfel und Feigen. Sie schnitten eine Weinrebe ab, die so schwer war, dass zwei Männer sie an einer Stange tragen mussten. Also das muss man sich mal vorstellen. 40 Tage lang erkundeten die 12 Männer das Land und dann kehrten sie zurück. Und als die Kundschafter in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, da berichteten sie Mose, Aaron und dem ganzen Volk, was sie gesehen hatten, und zeigten ihnen die Früchte aus Kanaan. Sie sagten zu Mose, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht. Dort gibt es sogar Milch und Honig im Überfluss. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakiter gesehen und in der Wüste Negev siedeln die Amalekiter, im Gebirge die Hethiter, Jebusiter und Amoriter. Außerdem wohnen am Mittelmeer und am Jordan die Kanaaniter. Also da sind ganz viele positive Erinnerungen. Der Kaleb, der war in diesem Land und hat gesehen, was das für ein Potenzial hat, was es da für Früchte gibt, dass da Milch und Honig im Überfluss vorhanden sind, das lässt sich da dermaßen gut leben. Oh, ist das schön. Vergiss nicht, was der Herr Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er versprochen hat. Kaleb konnte sich erinnern an das, was er mit Gott erlebt hat. Was sind unsere positiven Erinnerungen? Wenn wir so auf das Jahr zurückblicken, was haben wir Tolles erlebt? Was haben wir Gutes erlebt? Was haben wir mit Gott erlebt? Was hat er für uns getan? Haben wir positive Erinnerungen? Ihr dürft gerne mal einen Augenblick nachdenken. Ich lasse euch mal ein paar Sekunden Zeit. Geht mal euer Jahr durch und denkt mal nach, was war gut. Ich weiß nicht, wer von euch allen die unseren E-Mail-Rundbriefe bekommt, sich hat einen E-Mail-Verteiler eintragen lassen. Ich hatte die Woche geschrieben, dass wir heute einfach mal auch Raum geben wollen für Berichte, dass ihr erzählt, was ihr Gutes mit Gott erlebt habt in diesem Jahr. Hatte gebeten, meldet euch zurück, damit wir das eintragen können. Es haben sich ein paar zurückgemeldet. Wir werden also einige Erlebnisberichte nachher hören und uns ermutigen lassen können davon. Und wenn jetzt einer sagt, Mensch, ich habe auch was Tolles erlebt, wir können nachher auch erzählen, weil Gott tut uns Gutes Und wir sollen es nicht vergessen. Wir sollen uns daran erinnern, was Gott Gutes getan hat. Und sollen uns daran freuen. Das gute Land, das Gott uns zeigt oder uns hat erleben lassen. Jetzt ist es aber so, es gibt recht unterschiedliche Sichtweisen von dem, was man so sieht. Also das ist ja ganz interessant. Die Menschen betrachten das Gleiche und sehen was völlig Unterschiedliches. Das haben wir hier in unserer Geschichte auch so. Das hat der Kaleb auch so erlebt. Es deutete sich gerade schon an. Allerdings fing es an, gerade in dem einen Vers. Und wenn wir jetzt mal schauen, was betont man? Hoppla. Was betont man denn? Also ist das Land furchtbar oder ist es fruchtbar? Das kann man sich jetzt überlegen. Jedenfalls, die haben berichtet, dass da die Kundschafter haben berichtet, dass da ja auch mächtige Völker leben in diesem Land. Und dann geht's weiter, Vers 30. Da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Kaleb versuchte, sie zu beruhigen und rief, wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Aber die anderen Kundschafter widersprachen. Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Die Anakiter, die wir getroffen haben, sind Riesen und in ihren Augen waren wir klein wie Heuschrecken. Und so haben wir uns auch gefühlt. Man kann die Situation wirklich sehr unterschiedlich betrachten. Der eine sieht die Früchte, der andere sieht die Riesen. Die Israeliten jedenfalls schrien entsetzt auf, wir sind jetzt in Kapitel 14, und weinten die ganze Nacht. Alle schimpften auf Mose und Aaron, wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, riefen sie, warum bringt uns der Herr in solch ein Land, damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt, lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Die standen noch davor, die haben doch überhaupt keinen getroffen, da war überhaupt keine Gefahr, aber was haben die gejammert? Man kann die Situation sehr unterschiedlich sehen, auf die man schaut. Sehr unterschiedlich. Und dann legten sie sich einen Plan zurück. Lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Wohin wollten die? Die wollten nicht in Saus und Braus leben in Ägypten. Die wollten zurück in die Sklaverei. Die waren befreit worden von Gott. Die hatten ein Land vor sich, das Gott ihnen schenken will. Und sie wollten zurück in die Sklaverei. Da warfen sich Mose und Aaron vor den Augen des versammelten Volkes zu Boden. Josua, der Sohn von Nun, und Kaleb, der Sohn von Jephunne, zerrissen entsetzt ihre Gewänder und riefen den Israeliten zu, das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich sehr gut, wirklich sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nur nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie verschlingen wie Brot. Denn sie haben keinen Schutz mehr. Aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihm. Aber die Israeliten schrien, steinigt sie. Steinigt sie. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, wenn man so aus der Masse heraustritt, dann wird man zur Zielscheibe. Und der Kaleb und der Josua, die sind herausgetreten aus der Masse. 12 Kundschafter, 10 haben den Riesen gesehen und nur die beiden haben die Früchte gesehen. 10 fanden's furchtbar und 2 haben gesehen, wie fruchtbar das ist, was da kommt. Und so standen sie da allein gegen 10 Kundschafter und ein ganzes Volk, das verschrocken zurück wollte nach Ägypten. Was war der Unterschied zwischen diesen 10 Kundschaftern und dem ganzen Volk und diesen beiden? Eigentlich gar nicht viel. Es war Glaube. Der Unterschied war Glaube. Sie haben beide die Realität wahrgenommen. Sie haben beide ja das Gleiche gesehen. Da waren tolle Dinge, in diesem Land, aber es waren auch große, starke Völker, durchaus. Beide haben die Realität wahrgenommen. Aber die 10 Kundschafter mit ihrem Negativen, mit ihrem Pessimismus, die haben nur die Riesen gesehen und haben sich mit diesen Riesen verglichen. Sich selbst mit diesen Riesen. Und dann ist ganz klar, da schneidet man schlecht ab. Also ich gegen diesen Riesen, okay, das lassen wir lieber. Da haben sie sich wirklich wie Heuschrecken gefühlt. Kaleb hat auch die Realität gesehen, die gleiche Realität, aber er hat im Glauben dahinter Gott gesehen. Er war durchaus realistisch in seiner Art, das anzuschauen, aber er war gläubig realistisch. Er hat sich selbst nicht mit dem Riesen verglichen, nicht sich selbst, sondern er hat diesen Riesen mit Gott verglichen. Das ist der richtige Maßstab. Also nicht ich vergleiche mich mit dem Riesen, sondern ich vergleiche den Riesen mit Gott. Und dann ist dieser Riese ein Zwerg. Ist ganz schön, wie das da gesagt wird. Die Kundschafter, die haben ja erzählt, dieses Land ist schlimm, das verschlingt seine Bewohner. Kapitel 13, Vers 32. Und Kaleb und Josua sagen, nein, wir werden sie verschlingen wie Brot, weil Gott auf unserer Seite ist. Kapitel 14, Vers 9. Also, wo Gott ist, da kann man gut frühstücken. Das ist überhaupt kein Problem. Lasst uns genießen, was Gott uns schenkt. Auch das andere kann man sehen. Beide hatten im Grunde ein Aber. Also die 10 Kundschafter, die Verängstigten, die hatten dieses Aber, sie sind stärker. Da sind starke Völker. Und der Kaleb, aber mit uns ist der Herr. Mit uns ist der Herr. Und da brauche ich keine Angst haben. Fragen wir uns, wie sieht das denn mit unserer Realitätssicht aus? Mit wie viel Glauben nehmen wir unsere Situation wahr? Und mir ist bewusst, dass wir da durchaus anders, unterschiedlich auch disponiert sind. Es gibt Optimisten, die werden immer das halb volle Glas sehen, und es gibt Pessimisten, bei denen wird es immer halb leer sein. Und damit muss man ja ein Stück weit klarkommen. Und doch denke ich, die Bibel zeigt uns immer wieder, richte deinen Blick auf Gott. Schau mit Gott auf deine Situation und betrachte deine Lebensrealität im Licht Gottes und dann wird sie anders aussehen. Das ist eine Herausforderung, die fällt sicherlich dem Optimisten leichter als dem Pessimisten, aber doch sind wir alle herausgefordert, weil es uns gut tut. Was ist dein Aber in deinem Leben im Moment? Was war dein Aber in diesem Jahr? Vielleicht kannst du es verändern für das neue Jahr. Ich lasse euch einen Augenblick. Meditiert mal kurz darüber. Man könnte die Situation auch nochmal mit einem leicht anderen Blick betrachten. Was damals passiert ist dort, das war, dass bei einigen von denen, die da mit Gott ja eigentlich unterwegs waren, plötzlich der Glaube nicht mehr getragen hat. Plötzlich waren die Umstände stärker als der Glaube. Plötzlich haben sie es Gott nicht mehr zugetraut. Ich weiß nicht, wie dein Glaube im Moment dasteht, ob er angegriffen ist. Vielleicht ist die Situation, in der du steckst, so, schwer, dass du irgendwie nicht klarkommst, dass du es nicht wechseln kannst, was Gott mit dir tut. Dass du dir gar nicht mehr vorstellen kannst, dass er noch eingreifen kann. Es ist schon so lange, dass es so ist. Vielleicht. Aber Gott ist der große Gott, für den die Riesen Zwerge sind, die man zum Frühstück verspeist. Ich weiß nicht, vielleicht ist es dran für dich, dass du dich ganz neu auf Gott einlässt, nochmal ganz frisch alles, dein ganzes Leben auf ihn wirfst, dich ihm anvertraust, deine Wege mit ihm gehst, ihn machen lässt in deinem Leben, vertrau ihm. Dein Riese ist für ihn ein Zwerg. Gehen wir weiter. Die Israeliten haben gejammert, wollten zurück nach Ägypten. Schlimm. Also diese Atmosphäre, die da herrschte, und dann platzt Gott der Kragen. Habe ich so den Eindruck in der Geschichte, wenn man so weitergeht, wenn man es weiter liest. Ich fasse es euch mal zusammen. Gott greift ein. Er wollte das Volk strafen und teilt das auch mit. Er wollte alle töten und dann mit Mose einen Neuanfang machen. Also aus Mose ein Volk machen. Fangen wir nochmal frisch an. Das mit denen hat keinen Wert. Aber Mose fleht mit Gott nochmal zu vergeben, weil er auch an die umliegenden Völker denkt, was passiert da mit Gottes Ruf, ne, wenn die das alles sehen, so weit hat Gott sie gebracht und jetzt geht's da plötzlich alles unter. Das kann ja irgendwie nicht sein. Und tatsächlich, Gott lässt sich drauf ein, auf das, was Mose ihn bittet, vergibt, aber die Konsequenzen müssen sie tragen. Also dieses Gejammer, dieses Verzagtheit, diese Angst, dieses Misstrauen gegenüber Gott, das lässt er nicht ohne Konsequenzen. Und so sagt er, dass niemand dieses gelobte Land erreichen wird von denen, die da so ihr Misstrauen geäußert haben, die da rebelliert haben. Keiner wird in dieses versprochene Land kommen. Da stehen sie direkt, hoppla, ich muss nochmal ganz kurz zurück, da stehen sie direkt davor und Gott sagt, ne, also mit euch hat das im Moment keinen Wert. Wir versuchen es mit der nächsten Generation. Und er sagt, dass alle in der Wüste sterben müssen, die aus Ägypten gekommen sind. Außer diesen beiden Kundschaftern, die vertraut haben. Kaleb und Josua. Und ich finde es interessant, wenn man das nochmal sich anhört, wie Mose da gebeten hat. Kapitel 14, Vers 15. Wenn du nun ganz Israel auf einen Schlag tötest, dann werden alle diese Völker, die schon so viel von dir gehört haben, davon erfahren und sagen, der Herr konnte dieses Volk nicht in das Land bringen, das er ihnen mit einem Eid versprochen hat. Er hat sie in der Wüste abgeschlachtet. Ui. Darum bitte ich dich, Herr, zeige deine Macht auf andere Weise. Du hast gesagt, meine Geduld ist groß und meine Liebe kennt kein Ende. Ja, ich vergebe Schuld und Unrecht, doch ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, muss er die Folgen tragen und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. Herr, weil deine Liebe so groß ist, bitte ich dich, vergib diesem Volk, wie du es auf dem ganzen Weg von Ägypten bis hierher immer wieder getan hast. Und da antwortete der Herr, ich will dem Volk vergeben, weil du mich darum bittest. Das Volk muss Konsequenzen tragen und doch erleben wir, wie Gott vergibt. Er verwirft dieses Volk nicht. Er geht mit diesem Volk, nicht mit den einzelnen Menschen dieser Generation, aber mit diesem Volk seinen Weg weiter. Und auch wir haben diese feste Zusage, dass Gott vergibt. Dass wir hinkommen können, dass er vergeben will. Und das ist so ein wichtiges Wort und so eine wichtige Wahrheit, die müssen wir uns auch immer wieder vor Augen führen. Gerade wenn man so zurückblickt auf ein Jahr, da wird man auch manches Versagen sehen, wenn man ehrlich zurückblickt. Manche gucken zurück und sehen immer nur den Supermann, aber es gibt Leute, die gucken ehrlich zurück und dann sieht man auch Versagen. Und da muss man um Vergebung bitten. Und wenn man schaut, 1. Johannes 1, Vers 9, wir haben die feste Zusage, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht, er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Also wir schauen vielleicht zurück auf unser Leben und merken, ich brauche Vergebung. Dann gibt es im Grunde nur einen guten Weg, geh damit zu Gott. Und der letzte Tag eines Jahres ist ein guter Tag, um zurückzugehen zu Gott und ihn um Vergebung zu bitten. Zerknirscht hinzugehen und zu sagen, ich habe gesündigt. Ja, ich habe falsch gehandelt. Und ich brauche deine Vergebung. Wo brauchst du Vergebung? Sei ehrlich. Nicht zu mir, aber zu Gott. Und dann müssen sie halt durch die Wüste. Da immer irgendwo, es ist nicht aufgeschrieben, wo sie dann überall so ganz genau waren, also irgendwo da in der ganzen Gegend, 40 Jahre lang, bis sie alle begraben sind. Nur der Josua nicht, der führt das Volk dann auf diesem Weg in das versprochene Land und der Kaleb darf mitgehen. Auch das gehört zum Erinnern. So Wüstenzeiten. Na, manchmal sind wir trocken, ausgetrocknet. Da erleben wir es wie ja, Menschen, Weggefährten, wie soll ich sagen, wegbrechen. Dort sind sie gestorben. Wir sind plötzlich vielleicht ohne Freunde, mit denen wir ein langes Stück Weg gegangen sind. Wir wollen weitergehen mit Gott, aber sie vielleicht nicht. Es erschrickt, es macht traurig. Der Weg mit Gott ist immer ein persönlicher Weg. Und manchmal geht er auch durch Tiefen. Und manchmal ist der Wüstenwind sehr trocken. Und dann ist es nicht einfach. Aber wir dürfen auch das anschauen, wenn wir so zurückblicken. Was waren denn meine Wüstenzeiten in diesem Jahr? Habe ich eine Wüstenperiode erlebt? Man braucht auch vielleicht auch den Entschluss, neu aufzubrechen, doch nochmal zu Gott zu gehen, ihm das nicht anzulasten, diese Wüstenzeit, sondern ihm ganz neu zu vertrauen. Das ist deine Wüstenzeit. Und dann kommt das gelobte Land. Da oben geht's rein. Ich habe das nochmal mitgebracht. Also so ist die Wüste genommen. Und das ist das gelobte Land. Die Früchte, die Trauben genießen. Das ist der Ausblick. So stelle ich mir vor, Kaleb sitzt so davor und guckt sich's an, was kommt. Und er freut sich auf das, denn er hat's schon gesehen. Er hat's schon gesehen. Wir haben vielleicht noch nicht alles gesehen, was kommt in unserem Leben. Aber auch wir können uns freuen. Was da kommt, kommt es für mich mit Gott? Sehe ich das, was Gott an Möglichkeiten hat, auch im nächsten Jahr? Kaleb geht dann mit dem Volk in dieses Land und er darf sich auch ein Stück Land erbitten und er bittet um Hebron. Josua 14, Vers 12. Teile mir das Bergland zu, das der Herr mir damals versprochen hat. Du weißt, dass dort Anakiter in großen Städten leben, die sie zu Festungen ausgebaut haben. Vielleicht wird der Herr mir helfen, sie zu vertreiben, wie er es zugesagt hat. Ich finde diesen Mann stark. Also, was für ein Glaube. Nach 40 Jahren Wanderung in der Wüste, endlich da angekommen in dem versprochenen Land, da hätte er sich auch mal was Einfacheres aussuchen können. Ne? Irgendwie ein Stück, ne, ordentlichen Garten und alles wäre gut. Aber nein, er bittet um eine Stadt im Gebirge, da wo die Riesen wohnen. Aber er weiß ja, dies sind Zwerge in den Augen Gottes. Und irgendwie will er es mit 85 nochmal wissen. Je größer die Herausforderung, desto größer auch die Möglichkeiten, Gott zu erleben. Vielleicht ist das oder sein Motto. Ja, und er hat es tatsächlich geschafft. Er konnte diese Riesen vertreiben und mit seiner Sippe dort sesshaft werden. Was kommt für uns? Ich erinnere mich, ich habe einen guten Freund aus England, der auch im fortgeschrittenen Alter noch ein ganz neues Projekt gestartet hat. Der hat eine Missions- oder so eine Hilfsorganisation aufgebaut, die in Burkina Faso Brunnen bohrt und in wirklich trockener Gegend sauberes Wasser besorgt für die Menschen dort. Er wurde jetzt mit irgendeiner Auszeichnung der britischen Regierung ausgezeichnet und geehrt. Das freut mich. Aber das war kein junger Kerl, als er das gestartet hat. Nochmal das Gebirge angehen. Weiß nicht, ich hoffe nicht, dass ihr Couchpotatoes seid und das nächste Jahr so im Lehnstuhl erleben wollt, sondern dass ihr euch auch herausfordern lasst für das, was da kommt in eurem Leben. Ich denke, mit Gott ist immer nochmal was Neues möglich. Mit Gott kann man immer wieder neue Abenteuer erleben. Und ich finde, das lohnt sich, mit ihm das Leben anzugehen und das, was da kommt. Was ist dran für euch? Was für Bereiche gibt es, wo ihr Glauben einüben könnt? Eure Riesen überwinden. Und dann könnt ihr, davon bin ich überzeugt, die Verheißungen Gottes auch erleben. Also lasst es euch nicht ausreden von den Schwierigkeiten, von dem, was vielleicht zu kompliziert ist, von dem, was euch Angst macht. Geht's an mit Gott. Erlebt die Verheißung. Ich habe so gedacht, auch für uns als Gemeinde haben wir das auch so ganz ähnlich. Wir haben positive Dinge erlebt. Wir haben erlebt, wie Gott uns segnet, wie Gott Menschen in unseren Reihen segnet. Aber wir haben auch Schwierigkeiten, auf die wir gucken. Und wir müssen uns immer wieder neu auf Gott einlassen. Bin gespannt, was das nächste Jahr bringt. Das ist durchaus ein Berg, der da kommt. Also wir wollen gern einen Jugendreferenten finden und nochmal ganz was Neues auch lostreten, damit noch viel mehr junge Menschen Jesus kennenlernen. Manchmal ist der Platz zu eng. Wir schauen, wie wir das erweitern können. Das sind Berge, ich sag's euch. Das sind Berge, aber nicht mit Gott. Und insofern freue ich mich auf das, was da kommt und was wir an Gutem sehen werden, erleben werden, einfach weil Gott mit uns geht. Ja, und jetzt würde ich mich freuen, wenn wir hören könnten von euch, was ihr so an Gutem mit Gott erlebt habt. Was ihr so im Rückblick, wenn ihr mal schaut, erzählen wollt von Gott und von seinem Wirken, von seiner Kraft und von seiner Macht.